Am Ende der Bergpredigt kulminiert alles, was Jesus über das Leben im Königreich gesagt hat, in einem eindringlichen Ruf: Es geht nicht mehr nur um einzelne Verhaltensweisen, sondern um einen ganzen Weg, auf dem unser inneres Wesen, unsere Entscheidungen und unser Dienst geprüft werden. Der Herr spricht von einem Tor, einem Weg, einem Willen und einem Haus und macht deutlich, dass es im Licht Gottes nicht darum geht, wie beeindruckend etwas aussieht, sondern worauf unser Leben gegründet ist und aus welcher Quelle unser Tun entspringt. Das enge Tor und der schmale Weg leben unter der göttlichen Natur. Wenn Jesus vom engen Tor und dem schmalen Weg spricht, berührt er nicht zuerst unser Verhalten, sondern unsere Herkunft. Das Tor ist eng, weil nur eine bestimmte Art Leben hindurchpasst, das Leben, das von Gott geboren ist. Zu Nikodemus heißt es, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Damit macht der Herr deutlich, dass das Dekret des Königreichs auf der göttlichen Natur beruht. Die Verfassung eines Volkes entspricht immer seinem Leben, so kann auch niemand nach den Maßstäben des Königs leben, der nicht sein Leben empfangen hat. Moralische Anstrengung mag respektabel wirken, vor dem Tor des Königreichs bleibt sie dennoch zu breit, zu sehr Mensch, um in die Sphäre des Vaters hineinzugelangen. Die Seligpreisungen in Matthäus 5 zeichnen deshalb nicht ein frommes Programm, sondern das Profil dieser neuen Natur. Arm im Geist, sanftmütig, barmherzig, reinen Herzens, friedenstiftend und leidensbereit, das sind nicht Tugenden, die wir uns mit Willenskraft antrainieren, sondern Ausdrucksformen des in uns wohnenden Lebens des Sohnes. Der schmale Weg ist eng, weil dieses Leben eng ist, es kennt keine Kompromisse mit Stolz, Selbstbehauptung, Bitterkeit oder liebgewordenen Vorstellungen. Es trennt uns leise, aber entschieden von dem, was nicht mit dem Wesen des Vaters übereinstimmt, und gerade diese innere Einschränkung bewahrt vor einem breiten, bequemen Christentum, das am Ende wenig Bestand hat. Der Herr spricht in Matthäus 7 von einem Weg, nicht von einem kurzen Durchgang. Das enge Tor markiert den Anfang, die Wiedergeburt, der schmale Weg beschreibt den ganzen Verlauf eines Lebens, das unter der feinen Leitung des Geistes steht. Das innere Zeugnis des Geistes bejaht, was aus dem Vater ist, und warnt, wenn wir auf bequemere, menschlich vernünftige Pfade ausweichen wollen. Manchmal erleben wir diese Führung als Einschränkung, als ein Nein, wo alles in uns Ja sagen möchte. Doch im Licht des Königreichs ist gerade dieses Nein Ausdruck göttlicher Fürsorge, der Geist führt uns nicht in die Weite der Selbstverwirklichung, sondern in die Weite eines gereiften Lebens, das für Gott Raum schafft. Wer so im Geist lebt und im Geist wandelt, erfährt, dass der schmale Weg zugleich gebunden und frei macht. Gebunden an die Natur des Vaters, frei von dem Druck, sich vor Menschen zu beweisen, gebunden an das Zeugnis des Geistes, frei von den vielen Stimmen und Erwartungen, die auseinanderziehen. Mit der Zeit entsteht eine innere Geradlinigkeit, Motive werden geklärt, Beweggründe gereinigt, Bindungen an die Welt gelockert. Das macht sensibel, verletzlich und zugleich belastbar. In Prüfungen zeigt sich dann, dass dieses Leben wirklich trägt. Was im Licht des Königs gelernt wurde, zerbricht nicht, wenn Finsternis zunimmt. So erweist sich der schmale Weg als Weg des Wachstums im Leben bis zur Reife, ein Weg, auf dem der Vater seine Kinder nicht einengt, um sie zu verkleinern, sondern sie formt, um sie fähig zu machen, seine Herrlichkeit zu tragen. Wir müssen tief von der Tatsache erfasst sein, dass die Verfassung des Königreichs der Himmel auf dem göttlichen Leben und der göttlichen Natur des Volk des Königreichs beruht. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Verfassung eines jeden Volkes stets dem Leben und der Natur dieses Volkes entspricht. Niemand kann die Anforderungen dieser Verfassung erfüllen, es sei denn, er ist wiedergeboren und besitzt das Leben und die Natur des himmlischen Vaters. Wer das enge Tor und den schmalen Weg so erkennt, muss diesen Weg nicht mehr mit Angst betreten, als würde Gott ihm das Leben nehmen. Vielmehr wächst eine stille Dankbarkeit, dass der Vater unser Leben ernst nimmt und bereit ist, alles wegzuschneiden, was uns am Ende nur verliert. Gerade dort, wo seine Linien eng werden und sein Geist widerspricht, liegt die Chance zu tieferem Leben. Wer sich von der göttlichen Natur bestimmen lässt, entdeckt, der schmale Weg führt nicht in die Enge einer verkrampften Frömmigkeit, sondern in die weite, tragfähige Freiheit der Kinder Gottes, denen der Vater sein Reich anvertraut. Jesus antwortete und sagte zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Der Wille des himmlischen Vaters, mehr als Werke im Namen Jesu. In der Mitte des Dekrets des Königreichs steht ein Wort, das jedes religiöse Selbstverständnis erschüttert: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel eingehen, sondern der, welcher den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Der Herr stellt nicht die Errettung in Frage, die Zusage bleibt: Wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber er öffnet den Blick für eine andere Frage: Wer wird in der zukünftigen Offenbarung des Königreichs als jemand anerkannt, der wirklich unter der Regierung des Vaters gelebt hat? Zwischen Bekenntnis und Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters liegt eine Kluft, die sich nicht durch Aktivität überbrücken lässt. Die Worte Jesu sind umso ernster, als sie Menschen treffen, die auf beeindruckende geistliche Erfahrungen zurückblicken. Sie haben prophezeit, Dämonen ausgetrieben, Machttaten vollbracht, alles in deinem Namen. Dennoch nennt er sie Werker der Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit meint hier nicht grobe moralische Verfehlungen, sondern ein Dienen außerhalb der heiligen Linien des Willens Gottes, ein Handeln im Namen Jesu, das dennoch von eigener Ambition, eigener Planung und eigenen Maßstäben gesteuert ist. Die göttliche Sicht fragt nicht zuerst nach Sichtbarkeit oder Erfolg, sondern ob das Tun in der Linie von Gottes ewigem Vorsatz steht. Im Neuen Testament zeichnet sich dieser Vorsatz klar ab: Der Vater will auf Christus als dem Felsen seine Gemeinde bauen, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Alles, was diese Haushaltung Gottes überspringt oder ersetzt, individuelle Projekte, religiöse Leistungsprogramme, spektakuläre Unternehmungen ohne Bezug zum Aufbau des Leibes Christi, trägt im Licht des Königreichs den Stempel der Gesetzlosigkeit, mag es noch so fromm erscheinen. Ein Werk kann im Namen Jesu beginnen und doch vom Ich weitergeführt werden, es kann biblische Sprache verwenden und zugleich dem Bau des eigenen Namens dienen. Der enge Weg des Willens des Vaters führt deshalb immer wieder an einen inneren Scheidepunkt. Geht es hier um Christus und seine Gemeinde oder um eine religiös verkleidete Form unserer eigenen Wege? Diese Frage verengt, aber sie klärt. Sie holt Motivationen ans Licht, die vor Menschen vielleicht niemals auffallen würden, vor Gott aber Gewicht haben. Am Ende wird, wie es in 1. Korinther Kapitel 4 Vers 5 heißt, der Herr die Absichten der Herzen offenbar machen, und dann wird deutlich sein, welches Werk mit ihm, welches nur über ihn gesprochen hat. Gerade diese Perspektive kann trösten: Das leise, verborgene Tun im Einklang mit dem Willen des Vaters trägt im Königreich ein größeres Gewicht als manches spektakuläre. Wer sich so ausrichten lässt, entdeckt, im Schatten des Willens des Vaters liegt eine Freiheit, die nicht mehr vom Urteil der Menschen abhängt, sondern von der Freude dessen, der in den Himmeln ist. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel eingehen, sondern nur der, welcher den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Hier ist nicht die heutige Wirklichkeit des Königreichs der Himmel gemeint, sondern die zukünftige Offenbarwerdung des Königreichs. Um in das Königreich der Himmel einzugehen, müssen wir zwei Dinge tun: den Herrn anrufen und den Willen des himmlischen Vaters tun. Den Herrn anzurufen genügt, damit wir gerettet werden, doch um in das Königreich der Himmel einzugehen, müssen wir auch den Willen des himmlischen Vaters tun. Der Gedanke, dass nicht alles, was im Namen Jesu geschieht, den Willen des Vaters erfüllt, kann zunächst verunsichern. Doch gerade darin liegt eine Einladung zur Entlastung. Es geht nicht darum, mit immer größeren Leistungen zu beeindrucken, sondern sich von Gott in seine Linie hineinrufen zu lassen. Jede kleine Tat, jeder unscheinbare Gehorsam, der aus seinem Leben kommt und dem Aufbau seines Hauses dient, ist in seinen Augen kostbar. Wer sich dem Willen des Vaters anvertraut, findet mit der Zeit Ruhe von der inneren Unruhe, sich beweisen zu müssen, und beginnt zu ahnen, wie befreiend es ist, wenn ein einziges Wort über dem eigenen Leben steht: gut und treu. Denn wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Auf Felsen bauen, das Wort des Königs und ein Haus, das bleibt. Am Ende der Bergpredigt zeichnet Jesus ein schlichtes, aber durchdringendes Bild: zwei Menschen hören seine Worte, zwei bauen ein Haus, zwei erleben Sturm, und doch ist der Ausgang grundverschieden. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, wird mit einem klugen Mann verglichen, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Der Fels ist hier nicht allgemein Christus, sondern konkret das weise Wort des Königs, das den Willen des Vaters offenbart. Der Unterschied liegt nicht im Hören, sondern im Tun. Das Leben und Werk des Volkes des Königreichs muss auf diesem Wort gegründet sein, wenn es Bestand haben soll. Die Geschichte verschweigt nicht, dass beide Häuser heftigen Kräften ausgesetzt sind, Regen fällt, Wasserströme steigen, Winde stürmen. Prüfungen von oben, Druck von unten, Widerstand aus unsichtbaren Bereichen treffen Gerechte und Ungerechte, Gehorsame und Ungehorsame. Stabilität zeigt sich nicht im Sonnenschein, sondern im Sturm. Ein Haus, das auf Felsen gegründet ist, entspricht geistlich jenem Werk aus Gold, Silber, Edelsteinen, von dem es heißt, wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird. Gold spricht von der göttlichen Natur, Silber von der Erlösung, Edelsteine von in Druck verwandelten, veredelten Menschen. Wo nach dem Wort des Königs gelebt und gearbeitet wird, wird das Leben wesenhaft, von Gott geformt und auf seine Herrlichkeit hingestaltet. Bauen auf Sand wirkt zunächst einfacher. Man kann schnell in die Höhe gehen, Methoden kopieren, menschliche Gedanken und religiöse Routinen übernehmen, ohne sich vom Wort des Königs tief korrigieren zu lassen. Solange kein Sturm aufkommt, scheinen solche Strukturen stabil, oft wirken sie sogar eindrucksvoller als das stille, langsam wachsende Haus des Gehorsams. Aber wenn Gott prüft, Menschen prüfen und der Widersacher prüft, zeigt sich, dass menschliche Klugheit, äußere Ordnung und religiöse Betriebsamkeit keinen tragfähigen Grund ersetzen. Der Fall ist groß, nicht weil Gott Schaden sucht, sondern weil er nur das bestehen lässt, was wirklich aus ihm ist. Das Dekret des Königreichs ruft uns deshalb nicht in eine nervöse Selbstbeobachtung, sondern in eine wachsende Vertrautheit mit dem Wort des Königs. Wer seine Worte nicht nur studiert, sondern sie an sich heranlässt, sie in den verborgenen Entscheidungen des Alltags wirksam werden lässt, baut unscheinbar, aber beständig auf Fels. Es entstehen Gewohnheiten des Gehorsams, in denen das Ich nach unten und Christus nach oben wächst. Mit der Zeit wird spürbar, die Stürme nehmen vielleicht nicht ab, aber das Zittern des Hauses wird geringer. Und selbst dort, wo etwas zusammenbricht, kann ein neuer Anfang auf einer tieferen, festeren Grundlage entstehen. In dieser Perspektive werden auch kommende Prüfungen weniger bedrohlich. Sie verlieren den Charakter eines unberechenbaren Schicksals und werden zu Gelegenheiten, in denen sichtbar wird, worauf gebaut wurde. Wer bewusst auf das Wort des Königs setzt, darf wissen, kein Sturm, keine Flut und kein Wind kann zerstören, was Gott selbst gegründet hat. Diese Gewissheit nimmt nicht alle Angst, aber sie schenkt eine stille Zuversicht, mit der sich auch schwere Zeiten durchstehen lassen, in dem Vertrauen, dass jedes Haus, das Gott baut, durch alle Feuer hindurch seine Gestalt nicht verliert, sondern an Klarheit und Schönheit gewinnt. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, wird mit einem klugen Mann verglichen, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Der Fels bezieht sich hier nicht auf Christus, sondern auf sein weises Wort, das Wort, das den Willen seines Vaters, der in den Himmeln ist, offenbart. Das Leben und Werk des Volk des Königreichs muss auf dem Wort des neuen Königs gegründet sein, damit der Wille des himmlischen Vaters ausgeführt wird. Das bedeutet, durch das enge Tor einzugehen und auf dem schmalen Weg zu gehen, der zum Leben führt. Der Gedanke an Regen, Fluten und Winde ist nicht angenehm, doch er muss nicht lähmen. Er kann den Blick auf das lenken, was wirklich zählt, nicht die Größe des sichtbaren Hauses, sondern die Tiefe seines Fundaments. Wer die Worte des Königs ernst nimmt und ihnen Raum gibt, baut Tag für Tag an etwas, das dauerhaft ist, oft unbemerkt, manchmal mühsam, aber in den Augen Gottes kostbar. In dieser Perspektive wird jeder Akt des Gehorsams, jede kleine innere Zustimmung zu seinem Wort zu einem Stein im Haus, das bleibt. Und es wächst die leise Freude, dass das letzte Wort nicht der Sturm haben wird, sondern der, der Fels ist und dessen Wort nicht vergeht. Wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird, und das Feuer selbst wird eines jeden Werk prüfen, welcher Art es ist. Vater im Himmel, wir danken dir für die Worte deines Sohnes, die uns das enge Tor, den schmalen Weg und das Ziel deines Willens vor Augen stellen. Wo wir auf breiten Wegen gegangen sind oder aus eigener Kraft für dich wirken wollten, bitten wir dich um Licht, Umkehr und Reinigung unseres Herzens. Stärke in uns das Verlangen, nach deinem Leben in uns zu leben, deine sanfte Einschränkung zu lieben und die inneren Linien deiner Natur zu achten. Lehre uns, dein Wort nicht nur zu hören, sondern es in unserem Alltag und in deinem Dienst umzusetzen, damit unser Haus auf Felsen steht und in allen Stürmen bestehen bleibt. Baue dein Haus in deiner Gemeinde und vollende in uns, was du begonnen hast, damit dein Königreich in unserem Leben sichtbar wird. In Jesu Namen. Amen.